Werte Zuhörer und Zuhörerinnen, geschätzte Bäcker, willkommen bei der neuesten Ausgabe des The Port Magazins, wo ich wie immer ein buntes Bouquet aus allerlei Neuigkeiten aus der Spielebranche arrangiert habe. Diesmal gibt es wieder ein paar kleine Streiflichter aus der Lootbox-Debatte und ein paar Geschichten. Eine vom Versagen etwa, wenn wir über das Kickstarter angestoßene System Shock Remake sprechen, das leider aktuell auf Eis liegt. Oder eine von Selbstjustiz, wenn ich erkläre, wie ein griechischer Entwickler einen Raubkopierer mit höchst illegalen Mitteln dingfest machte. Dann gibt es noch Infos zur aktuellen Grafikkartenkrise und zum Personalwechsel bei Crytek in Frankfurt. Los geht es aber mit einer Verpackungskennzeichnung. ESRB weist Kaufmöglichkeiten in Spielen aus. Und die Lootbox-Debatte macht weiter ihre Runden und sorgt dafür, dass die Branche langsam darauf reagiert. Aber langsam. Babyschritte. So kündigte nämlich das US-Spieleeinstufungsgremium ESRB, das Entertainment Software Rating Board, am 27. Februar an, bald auf den Spielepackungen und in Online-Stores zu kennzeichnen, wenn es in den Titeln die Möglichkeit gibt, sich etwas zu kaufen. Egal, ob das Microtransactions für sowas wie Premium-Währung sind oder Lootboxen oder Skins oder Abos oder Season-Pässe oder Zusatzlevels. Außerdem stellt man mit parentaltools.org, eine Infoseite für Elternlife, in denen unter anderem die Jugendschutzfunktionen gängiger Konsolen sowie die ESRB-Einstufungen erklärt werden. Das Gremium bezeichnet diesen Schritt als den ersten von vielen, die das Einstufungssystem in Zukunft noch durchmachen wird. Die neue Kennzeichnung ist übrigens kein Sticker oder Symbol, wie in manchen News hierzu vermeldet wurde, sondern lediglich eine Art Checkbox mit dem Begriff In-Game Purchases daneben. Der Hinweis gesellt sich zu Vermerken wie teilt den Standort mit oder User interagieren. Sprich, die neue Kennzeichnung ist sowohl sehr unscheinbar als auch extrem weit gefasst. Kaum ein Spiel dürfte ohne auskommen, also naja. Aber wenn wir schon mal bei den Lootboxen sind. Entwicklerverband sieht Branche durch Zensur bedroht. Das zumindest geht aus einem Programmpunkt der Entwicklerkonferenz GDC hervor, die Ende März in San Francisco abgehalten wird. Dort wird Daniel Greenberg, Vorsitzender des Antizensur- und Gesellschaftsfragenkomitees des Entwicklerverbandes IDGA, International Game Developers Association, eine Podiumsdiskussion über Zensur halten. Die Beschreibung liest sich wie folgt. Weltweite Fortschritte gegen Spielezensur werden plötzlich durch eine Kombination von Handlungen gegen unsere Industrie gefährdet. Während die WHO die Gaming Disorder als psychische Verhaltensstörung führt und weltweit Legislation gegen Lootboxen aufkeimt, haben eine Handvoll Regierungsbeamte mal wieder übergroße Macht über unsere kreativen und wirtschaftlichen Entscheidungen. Dazu kommt, dass Augmented Reality, AR, von Verboten in Parks, Militärbasen, Kirchen weltweit oder gar einem Totalverbot in China bedroht ist. Was können Entwickler tun? Der Eintrag in der GDC-Datenbank verspricht den Teilnehmern einen Ausblick auf die folgende neue Legislatur und Strategien, um sich selbst und andere zu schützen. Und das ist alles, was es bislang hierzu gibt. Es ist ein Termin auf einer Entwicklerkonferenz. Am 21. März wird die Diskussion abgehalten für zahlende Besucher und mit viel Glück landet ein Mitschnitt davon irgendwann gratis auf YouTube oder ein Journalist berichtet darüber. Mehr gibt es also aktuell nicht zu sagen. Aber ich finde die Perspektive interessant. Ich kann nicht beurteilen, wie sehr die Veranstaltung der Lobby-Beißreflex gegen jedwede Einschränkung für Entwickler ist und wie gehaltvoll die Diskussion geführt wird. Doch die Einschätzung, dass die Lootbox-Debatte sowie die WHO-Einstufung, über die wir ja bereits im Sonntagspodcast zur Spielesucht gesprochen haben, konkret der Zensur Tür und Tor öffnen, dass sie die Meinungsfreiheit und die Kreativität von Entwicklern behindern können, dass hier gewissermaßen eine Gefahr für Entwickler besteht. Diese Perspektive, die ist mir neu. Darüber habe ich so noch nicht nachgedacht und ich bin gespannt, wie das Echo auf diese Veranstaltung ausfällt und ob diese These Zustimmung findet und ob da wirklich was dran ist. Simulatorhersteller verbreitet Schadsoftware, um Raubkopierer auf die Spur zu kommen. Am 19. Februar veröffentlichte der IT-Sicherheitsdienstleister Fidos einige hochinteressante Beobachtungen. Das Team wurde auf den griechischen Entwickler Flight Sim Labs aufmerksam gemacht, der Add-ons, etwa komplette Flugzeuge samt Flugmodell, für gängige PC-Flugsimulatoren herstellt und vertreibt. und dabei offensichtlich mit kreativen Methoden vorgeht, um sich vor Raubkopieren zu schützen. Denn im Februar-Update des Flight Sim Labs Airbus A320X fanden User eine mysteriöse Datei namens test.exe, die bei vielen Virenscannern Alarm auslöste. Allem Anschein nach handelt es sich hierbei um ein Passwortextrahierungstool für den Chrome-Browser, also Schadsoftware. Im Forum und bei Reddit stand nun die Frage im Raum, was ist da los, was ist das? Was soll das? Die Entwickler meldeten sich dann auch rasch und bezeichneten das Tool als DRM, also eine Art Kopierschutzmechanismus. Es würde niemals bei legalen Kopien der Software aktiv sein, da würde es vielmehr sofort gelöscht. Nur wenn ein User einen Produkt-Key eingibt, der zu einer raubkopierten Fassung passt, dann würde das Tool aktiv und auch nur in spezifischen Fällen. Die Experten bei Fidus untersuchten das und stellten fest, das Ding ist aber dennoch Schadsoftware. Sie mag für normale User nicht aktiv sein. Aber sie ist in der Lage, Webseitenpasswörter aus dem Chrome-Browser zu klauen und sie überträgt diese Informationen dann in nicht gerade der maximalen Sicherheit an die Server von Flight Sim Labs. Und kollektiv fragte sich das Internet, was zur Hölle haben die sich dabei gedacht? Viele User reagierten verärgert. Sie verglichen diese Methode damit, ein vergiftetes Essen serviert zu bekommen, nur eben direkt mit dem Gegengift. Und ohne ihr Wissen. Sie konnten nicht verstehen, wie ein Entwickler ausgerechnet Schadsoftware nutzen kann, um sein Spiel zu schützen. Ist das überhaupt legal, was die da tun? Erste Internetdiskussionen hatten das Ergebnis wohl eher nicht. Diverse Gesetze weltweit verbieten, dass Software ohne die konkrete Erlaubnis des Users Daten ausspäht und nutzt. Die Existenz des Passwort-Schnüffeltools wird in den Nutzungsbedingungen des Installers schließlich verschwiegen. Was also sollte dieser Stunt, was haben die sich dabei gedacht? Lefteris Kalamaras, Geschäftsführer von Flight Sim Labs, reagierte immerhin rasch auf die Kontroverse, zum einen, indem er erneut unterstrich, dass man niemals das Vertrauen der Kunden missbrauchen würde, und er spricht an, dass der Kampf gegen Piraterie teils drastische Maßnahmen erfordert. Man sei da vielleicht etwas plump vorgegangen. Und ein neuer Installer ohne diese Software wurde bereitgestellt. Nicht gerade überzeugend. Einige Tage später erzählt Kalamaras aber dann die ganze Story im Forum und die ist dann schon wieder eine echte Räuberpistole. Zunächst einmal entschuldigt sich Kalamaras erneut und sieht nun inzwischen ein, der Shitstorm scheint gewaltig gewesen zu sein, dass es echt ein doofer Stunt war. Er bietet auch den Käufern eine unkomplizierte Rückerstattung bei Rückgabe an. Und dann erzählt er von den Raubkopierern. Denn nach dem ersten Release ihres A380X-Flugzeugs fiel dem Team auf, dass es bestimmten Individuen gelang, den eingebauten Kopierschutz auf dem Team nicht bekannter Art und Weise zu umgehen. Und man stellte fest, dass hierbei immer wieder derselbe User den Entwicklern nur mit den Daten Nutzernamen, E-Mail und Seriennummer bekannt, hier am Werk war. Und es folgte daran, ganz im Ausschluss der Öffentlichkeit, ein Wettrüsten zwischen den Entwicklern und den Raubkopierern, was neue Versionen des Installers anging. Flight Sim Labs fand dabei etwa heraus, welche konkrete Person sich hinter diesem Raubkopier-User verbarg. Nur nützte diese Information dem Team nichts. Denn diese Person tauschte sich auf passwortgeschützten Webseiten mit anderen Raubkopierern aus. Und für diese Webseiten hatte man kein Passwort. Man stellte aber fest, dass dieser User die Website von Flight Sim Labs mit dem Chrome-Browser besuchte und entschied sich dann für den drastischen Schritt mit dem Passwort-Schnüffeltool. Das hatte stets immer nur diesen einen konkreten User im Visier und wäre sonst nicht aktiv geworden. Es hat also auf Mr. X gewartet und dann seine Chrome-Passwortdaten für die betreffenden Raubkopier-Webseiten an die Entwickler gemeldet. Und die haben wiederum ihre Erkenntnis auch an die lokalen Behörden weiterleiten können. Also, das Ding hat funktioniert. Die Entwickler bekamen Zugang zu diesen Seiten, wo Key-Generatoren und Raubkopieren ihre Software und der Software vieler anderer Entwickler im Flugsimulationsgenre gehandelt wurden. Eine davon scheint bereits den Betrieb einzustellen. Flight Sim Labs ist also am Ende tatsächlich erfolgreich gewesen. Aber zu welchem Preis? Am Ende war es ja eine Art Selbstjustiz, die das Team hier durchgeführt hat, mit illegalen Mitteln. Der Chef des Teams unterstreicht am Ende noch einmal, dass dadurch niemals die persönlichen Informationen einer Einzelperson außer der sehr spezifischen Raubkopier-Webseitenzugänge dieser einen Person, Mr. X, gefährdet waren. Er bittet um Entschuldigung und er verspricht, so etwas nie wieder zu tun. Und das ist eine Geschichte, was? Ich kann hier beide Seiten gut verstehen. Die schockierten User, die feststellen, dass der Installer eines Add-on-Flugzeugs, wenn auch nur für ein paar Sekunden, Schadsoftware der übelsten Sorte auf dem Rechner installiert. Und ich kann auch die Entwickler verstehen, die mit detektivischem Gespür einem umtriebigen Raubkopierer auf die Spur kommen und dabei, wie in einem guten Krimi, auch mal auf das Gesetz und auf gute Manieren pfeifen und die Ergebnisse erzielen. Und das ist doch mal ein schöner Denkanstoß für euren nächsten philosophischen Stammtisch, liebe Zuhörer. War die Aktion okay? Hat der Zweck hier die Mittel geheiligt? System Shock Remake liegt auf Eis. Im Sommer 2016 haben 21.625 Unterstützer die Summe von 1.350.700 US-Dollar auf Kickstarter zusammengetragen, um ein Reboot des Klassikers System Shock zu finanzieren. Nun liegt das Projekt auf Eis. Das teilte der US-Entwickler Night Dive am 16. Februar auf Kickstarter mit. Eigentlich sollte das Spiel bereits Ende 2017 erscheinen, doch nun pausiert die Entwicklung, soll aber irgendwann in Zukunft noch abgeschlossen werden. Da hat es also mal wieder ein Kickstarter-Projekt erwischt. Ein schöner Anlass für die klassische Fußballjournalistenfrage: und woran lag's? Night Dive ist ein Entwicklerteam, das viel Erfahrung mit dem Vertrieb und der Portierung von Klassikertiteln hat. Das Team half etwa vor der Kickstarter-Kampagne dabei, die GOG.com-Version des Original System Shock ein wenig zu modernisieren. Mit modernerer Steuerung, einer höheren Auflösung und einem Widescreen-Modus. Und es gab bereits einen spielbaren Prototypen für die Kickstarter-Kampagne und es kam viel mehr Geld zusammen als die geforderten 900.000 Dollar. Also gute Grundvoraussetzung eigentlich für ein erfolgreiches Projekt. Im März 2017 gab es dann aber den ersten großen Stolperstein. Das Team wechselt die Engine. Weg von der Unity hin zur Unreal Engine. Der Performance für die Konsolenportierungen zuliebe, schreiben die Entwickler, und für einen modernen, aufwendigeren Look als ursprünglich angepeilt. Und das Team zieht diesen Umstieg auch durch, den der CEO Stephen Kick bis heute als wichtig und richtig verteidigt. Dennoch muss die Aktion extrem viel Zeit und Ressourcen gekostet haben. Im November erfahren die Kickstarter-Backer dann von neuen Spielmechaniken, etwa dem Abtrennen einzelner Körperteile von Gegnern oder das Einfrieren von Gegnern, indem man auf Kryobehälter schießt. Das sind Features, die im Ur-System Shock nicht existiert haben. Und damit wird auch eine Krux offenbar. Soll das Ding nun ein Remake werden oder eine Neuerfindung? Nicht mal der Kickstarter-Pitch ist da wirklich eindeutig. Von einem gewissenhaften Reboot oder vollständigen Remake ist da die Rede, aber auch von Überarbeitungen, Verbesserungen und Änderungen. System Shock würde quasi neu ersonnen, liest man da. Also was denn nun? Remake oder Reboot? Vorlagengetreuer Nachbau oder moderne Neuerfindung? Genau diese Unschärfe in der Zielsetzung sorgte wohl dafür, dass das Projekt nun erstmal auf Eis liegt, denn laut CEO Kick wandelte sich das Projekt vom Remaster zu einem komplett neuen Spiel. Man wollte immer mehr machen, entfernte sich dabei aber von den Grundkonzepten des Originals. Das Konzept wuchs, das Team wuchs, die Ambitionen wuchsen, es begannen Diskussionen mit potenziellen Publishern und Geldgebern. Kick gesteht ein, dass es sein Fehler gewesen sei, er habe die Dinge außer Kontrolle geraten lassen. Die US-Website Polygon erfuhr von einem anderen Studio-Mitarbeiter, dass die Suche nach einem Publisher erfolglos blieb und dass die Auszeit für das Projekt wohl 15 freien Mitarbeitern des Studios die Aufträge kosten würde. Man würde aber, sobald das Projekt wieder auf seine ursprünglichen Ziele ausgerichtet sei, weiter an der Fertigstellung arbeiten, mit einem Release-Termin vielleicht in 2 Jahren etwa? Ach, was für eine schöne Gruselgeschichte. Ei, seht, liebe Entwickler, wie schlimm es diesem Projekt erging. Gruseln sollt ihr euch und euch hüten vorm Feature Creep. Denn Feature Creep war in diesem Fall, neben der unscharfen Vision fürs Spiel, der wichtigste Übeltäter. Dieses schleichende sich anhäufen von Spielmechaniken, von guten Ideen, von »Och ja, das muss jetzt auch noch rein«. Davor ist kaum ein Team gefeit und lange, lange vor Release muss man ihm den Riegel vorschieben, dem Feature Creep, ihm sagen, Schluss, aus, der Plan bleibt so, wie er ist. Und diese Lektion hat Night Dive Studios jetzt hoffentlich gelernt und ich würde es dem Team gönnen, wenn es im zweiten Anlauf klappt und sie am Ende das Spiel machen, das sie ihren Backern ursprünglich versprochen haben. Kryptominer kauften 2017 3 Millionen Grafikkarten. Die Mikrochips auf aktuellen Gaming-Grafikkarten sind neben dem Beschleunigen von Spielegrafik auch sehr gut dafür geeignet, Kryptowährungen zu minen, also komplexe Rechenaufgaben zu lösen, um dadurch neue Coins diverser Kryptowährungen wie Ethereum oder Monero zu erzeugen. Und weil der Wert von Kryptowährungen im Verlauf des Jahres 2017 bis zu einer deutlichen Kurskorrektur Ende Dezember rasant anstieg, war 2017 der Bedarf an Grafikkarten aus der Mining-Ecke gewaltig. Wie der Marktforscher John Paddy Research am 26.02. berichtete, waren Miner 2017 für 3 Millionen verkaufte Grafikkarten verantwortlich. Sie erzeugten dabei einen Umsatz von 776 Millionen US-Dollar. Diese Umsätze kommen natürlich den Chipherstellern AMD und Nvidia zugute, sowie den Chipschmieden wie GlobalFoundries oder TSMC und den Grafikkartenherstellern wie EVGA oder Sapphire. Und auch die Händler profitieren, einzig wir Spieler nicht. Denn mittlerweile kosten Grafikkarten fast aller Preisklassen dramatisch mehr, als sie es noch vor einem Jahr taten. Nehmen wir ein Beispiel, die AMD Radeon RX 580, eine beliebte Mittelklasse-Grafikkarte. Hier im Beispiel ein Sapphire-Modell, das hat im Mai 2017 noch 266 Euro gekostet und heute 480. Oder eine High-End-Grafikkarte von Nvidia, eine GeForce GTX 1080, im Mai noch um die 550 Euro zu haben, aktuell eher 800 bis 1000 Euro. Und das sind die Preise, die man zahlen muss, bei Amazon oder im Laden. Eine Linderung ist leider nicht in Sicht. Aktuell lohnt es sich für Spieler einfach nicht, sich eine neue Grafikkarte zu kaufen. Auch die Aussichten für 2018 sind noch recht dünn. AMD etwa wird eine Version des teuren Vega-Grafikchips im neuen 7-Nanometer-Prozess veröffentlichen. Dieser Chip ist jedoch für den Serverbetrieb gedacht. Es bleibt abzuwarten, ob ein Refresh der aktuellen AMD-Grafikchips angedacht ist, etwa mit dem neuen GDDR6-Speicher. Nvidia wird wohl dieses Jahr gleich zwei Grafikchips vorstellen, einen mit dem Codenamen Ampere, der konkret für den Serverbetrieb gedacht ist, und einen mit dem Codenamen Turing, der sich ganz klar an Gamer wendet. Aber so wie die Gerüchtelage aktuell steht, dürften die Dinger ebenfalls für Miner interessant sein und laut tomshardware.de ist mit einem Release vor Sommer nicht zu rechnen. Wer also einen flotten Gaming-PC bauen will, der hat es aktuell nicht leicht. Der kann abwarten, ob vielleicht irgendwann Linderung eintritt. Er kann nach Schnäppchen suchen, ab und zu gibt es die immer noch, oder er kann sich auf den Gebrauchmarkt umsehen oder er kauft ein Komplettsystem. Leicht hat das jedenfalls nicht und die Tatsache, dass auch Arbeitsspeicher aktuell so teuer ist wie lange nicht, setzt dem Ganzen das i-Tüpfelchen auf. Also jeder, der einen PC zu Hause stehen hat, der geht jetzt mal zu ihm hin, der umarmt ihn und dankt ihm dafür, dass er den noch zu normalen Preisen bekommen hat. Crytek. CEO Shevard Yerli zieht sich zurück. Neues vom Frankfurter Studio Crytek, das wir zuletzt wegen eines laufenden Rechtsstreits mit dem Star Citizen-Entwickler Cloud Imperium Games in der News hatten und das aktuell den eigenwilligen Online-Survival-Horror-Shooter Hunt Showdown in die Early-Access-Phase gebracht hat. Am 28. Februar teilte das Studio nun der Presse mit, dass sich der Mitbegründer und CEO Shevard Yerli aus dem operativen Tagesgeschäft zurückziehen und seinen Posten als Geschäftsleiter aufgeben würde. Er bleibt dem Unternehmen als Hauptanteilseigner in beratender Funktion erhalten. Die Geschäftsleitung übernehmen seine Brüder Avni und Faruk Yerli gemeinschaftlich. Shevard Yerli zufolge sei Crytek gerade in einer sehr starken Position. Der Pressemitteilung entnimmt man, dass Crytek durch eine Investition im Herbst 2017 abgesichert und auf zukünftiges Wachstum vorbereitet ist. Wer genau hier was und wieso investiert hat, ist nicht bekannt. Crytek betreibt jedenfalls neben Hunt Showdown auch noch den Free-to-Play-Shooter Warface, betreut von mehreren Zweigstellen weltweit. Dazu bietet Crytek mit der CryEngine eine leistungsfähige Spiele-Engine an, die zuletzt etwa bei Prey aus dem Hause Bethesda oder Kingdom Come Deliverance benutzt wurde. Ein Vorteil dieser Engine, und das ist etwas, das ich während der Gamescom von Entwicklern erfuhr, ist ihre Topografie. Die Engine merkt sich also ganz genau, wo Gegenstände liegen und wo sie liegen bleiben und erlaubt dadurch sehr interaktive, persistente, offene Spielwelten. Die Engine wird aktuell nach dem Bezahl-was-du-willst-Prinzip verkauft. Ah, und dann hat Crytek auch noch CryCash, eine Krypto-Token-Währung, die als Bezahl- und Bonussystem für die hauseigenen Spiele gedacht ist, aber aktuell nur wenige Lebenszeichen von sich gibt. Dazu kommen noch Crytek's Virtual Reality Marken wie The Climb oder Robinson the Journey oder ältere Spiele wie Rise, Son of Rome. Und das war's. Tja, und Crysis? Crysis, also die Markenrechte an Crytek's bekanntester Shooter-Reihe, Crysis gehört EA. Und auch Far Cry, eins der ersten Crytek-Spiele, gehört längst Ubisoft. Also viel ist es nicht, dass Crytek gerade auf der Habenseite hat, obwohl ich den Wert einer Engine kaum einschätzen kann. Hoffentlich gelingt es den Frankfurtern zukünftig wieder etwas präsenter zu sein, mit guten Marken, gelungenen Spielen und nicht solchen Stunts wie einer Kryptowährung. Also echt jetzt. Nun denn, kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt, kommen wir zur feierlichen Verlesung einiger Spiele-Releases in den kommenden zwei Wochen. Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr, das ist hier also weder vollständig noch 100% richtig. Und wer weiß, ob die Spiele gut sind. Aber folgende Spiele erscheinen zwischen dem 3. und 16. März. Los geht's am 6. März mit dem Release von Fear Effect Zetna für PS4, Xbox One, PC und Switch. Das Twin-Stick-Taktik-Action-Spiel bedient sich dabei einer Marke, Fear-Effect, die man aus PS1-Zeiten kennt. Damals waren das noch Action-Adventures mit 3D-Charakteren und Render-Videos als Hintergrund. Das neue Spiel bedient sich der ISO-Perspektive, ist also definitiv eine andere Art Spiel. Also eher ein Echtzeit-Taktik-Ding als ein Shooter. Fear Effect Zetna wurde vom französischen Indie-Entwickler Sushi entwickelt, wurde Kickstarter angeschubst und wird von Square Enix beim Publishing unterstützt. Für Square entwickelt Sushi dann auch noch nebenher ein Remake des ersten Fear Effect, dessen Release noch für dieses Jahr geplant ist. Am 6. März erscheint dann auch noch Final Fantasy XV für den PC. Das 2016 für Konsole erschienene Japan-Rollenspiel aus dem Hause Square Enix ist eine Art Rollenspiel-Roadmovie mit vierköpfiger Besetzung. Wir spielen darin Noctis, den Thronfolger einer Fantasy-Welt, die kurz vor dem Krieg steht. Wer unseren Podcast dazu gehört hat, der weiß, dass dieser Final Fantasy-Teil so seine Probleme hat, aber die hat er nun eben auch auf dem PC. Am 7. März verlässt das PC-Spiel Northgard die Early Access Phase. Das ist ein winterliches Aufbaustrategiespiel, das stark an Blue Byte Siedlerreihe erinnert, aber mit seinem Fokus auf die Erkundung der Karte seine eigenen Akzente setzt. Am gleichen Tag veröffentlicht Sony dann noch Bravo Team für das PlayStation VR Headset. Das ist ein moderner Militärshooter mit Fokus auf Mehrspielergefechte aus dem Hause Supermassive Games, bekannt für das Horror-Adventure Until Dawn. Am gleichen Tag kommt auch noch Frantics auf die PS4, eine Art Minispielsammlung, bei der jeder Spieler mittels einer App auf seinem Smartphone am Spiel teilnimmt. Und dann wäre noch das Koop-Action-Spiel Nine Parchments vom Trine-Entwickler Frozenbyte, das am 7. März für die Xbox One erscheint. Für den PC ist es bereits im Dezember erschienen. Bis zu 4 Spieler steuern dabei Zauberer durch Levels voller Gegner und ähnlich wie bei Magicka aus dem Hause Paradox gilt es, deren Zauberkräfte geschickt zu bündeln. Am 8. März kommt Warhammer Vermintide 2 für den PC raus, ein Koop-Metzelspiel mit Ego-Ansicht, bei dem sich ein 4-Mann-Team Gegnerhorden aus der Chaos- und Skaven-Fraktion des Warhammer-Universums stellt. Es ist also sehr nah verwandt mit Spielen wie Left 4 Dead oder Payday, hat aber einen größeren Fokus auf Nahkampf. Dann geht es weiter am 13. März mit, jeder Menge Spielen, also unter anderem der Devil May Cry HD Collection für PS4 und Xbox One. Darin gibt es dann HD-Versionen aller 3 für die PS2 erschienenen Devil May Cry-Teile, also wirklich gelungene Hack-and-Slay-Titel mit anspruchsvollem, akrobatischem Kampfsystem. Allzu große Grafiksprünge sollte man allerdings angesichts der steinalten Vorlage nicht erwarten. Am 13.03. kommt dann auch noch Pure Farming 2018, der große polnische Konkurrent zum Millionenseller-Landwirtschaftssimulator. Und mein Gott, man spielt darin ein Landwirt, bestellt Felder, bedient schweres Gerät. Ich habe keine Ahnung, wie sich beide Spiele unterscheiden. Am 13. März kommt dann jedenfalls auch noch Cube 2 raus. Ein First-Person-Puzzle-Spiel, in dem wir eine Archäologin spielen, die aus seltsamen Alien-Ruinen entkommen muss und dazu mit speziellen Handschuhen die Umgebung manipuliert. Wer das Ding sucht, es wird Q.U.B.E.2 geschrieben. Und dann erscheint am 13. auch noch The Raven Remastered für PC, PS4 und Xbox One. Das ist eine Neuauflage des gleichnamigen 2013 erschienenen Point-and-Click-Adventures aus dem Hause King Art Games in Bremen, bei dem wir den Fall um einen verschwundenen Rubin lösen müssen. In der Remastered-Version werden die Animationen, die Beleuchtung, die Charaktermodelle verbessert und moderne Auflösungen angeboten. Am 15. März erscheint Surviving Mars für die Xbox One, PS4 und den PC. Das ist ein Aufbaustrategiespiel der Tropico-Macher, nur spielt es eben auf dem Mars und wir müssen in einer lebensfeindlichen Umgebung Kuppelbauten und Kraftwerke hochziehen sowie den Widrigkeiten des roten Planeten trotzen. Inszeniert ist das Ganze in einem Retro-Science-Fiction-Look, so etwa wie wir uns in den 60ern die Weltraumkolonien vorgestellt haben. Am 16. März dann noch ein Remastered-Spiel, und zwar Burnout Paradise Remastered für Xbox One und PS4. Das 2008 erschienene Open-World-Action-Rennspiel ist der letzte und ein ziemlich guter Teil einer legendären Spielereihe. In der Remastered-Version gibt es verbesserte Texturen und Auflösung sowie alle jemals für das Spiel erschienenen DLCs in einem Paket. Eine Version für den PC soll im Laufe des Jahres auf EA's Origin-Plattform veröffentlicht werden. Und zuletzt haben wir das am 16. März erscheinende Kirby Star Allies für die Switch. Ein farbenfrohes Hüpfspiel mit dem rosa Nintendo-Helden Kirby und diesmal bis zu 3 Gefährten. Die schart man sowohl im Singleplayer als auch im Koop-Modus für bis zu 4 Spieler um sich. Und ach, das ist so ein herrlich harmloses Ding. Man wirft Freundherzen auf Gegner, um Teammitglieder zu gewinnen. Und es gibt so 4-Mann Spezialkräfte wie den Freundeskreis, den Freundeszug oder die Freundesbrücke. Ach Freunde, das ist doch mal wieder ein schön bunt gemischtes Spielerangebot in den kommenden Wochen, oder? Ich hoffe, ihr habt Spaß mit euren Spielen, egal ob alt oder neu. Und ich hoffe, ihr findet auch in unserem Podcast-Angebot ein paar unterhaltsame und interessante Folgen. Und wir hören uns in dieser Form dann wieder in 2 Wochen, okay? Bis dahin.